Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen zu unserer ersten live und vor Publikum aufgezeichneten Podcast-Folge. Wir sitzen gerade im Wiener Blickle-Kino, einem wunderschönen, restaurierten Kinosaal aus den 50er Jahren. In einem Saal voller wunderbarer Menschen, die heute gekommen sind, um sich mit uns gemeinsam neuen Taktlosigkeiten hinzugeben. Lieber Willi, wir sind jetzt mit so einem freundlichen Applaus begrüßt worden. Das passt ja eigentlich auch perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir möchten uns nämlich mit besonders starken Publikumsreaktionen befassen, wobei wir uns da jetzt vor allem am Anfang eher auf die negativen konzentrieren werden. Soll heißen, Buhrufe, Randale, Ausschreitungen, die größten Tumulte der Klassikgeschichte. Lieber Willi, wann warst du denn das letzte Mal in einem Konzert oder in einer Oper, wo gebuht wurde?
Das passiert mir natürlich ununterbrochen. Den jüngsten Wutanfall des Publikums kann ich Ihnen vorführen.
Ja, das war deutlich.
Das war deutlich. Das war der Schlussapplaus oder die Schlussreaktion auf die Premiere von Ariadne auf Naxos bei den Salzburger Festspielen 2026.
Ach, diesen Sommer erst?
Das war am 2. August.
Okay.
Wir nehmen hier auf am 19. August, also es ist ein bisschen mehr als zwei Wochen.
Die Wunde ist noch frisch sozusagen.
Man muss eines dazu sagen, wenn du mich fragst, wie oft ich das erlebe oder wann ich das erlebe. Eigentlich mittlerweile, wenn man in der Oper ist, in einer Opernpremiere, ist es jedes Mal so. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass nach einer Opernpremiere es ausschließlich Jubel gegeben hätte. Natürlich gibt es das auch, aber es wird immer, immer seltener. Und da muss man eines dazu sagen, also eine der wirklich kühnen Behauptungen unseres Operndirektors war unlängst, dass die Aufführungen, er versteht überhaupt nicht, wie man sagen kann, dass die neuen Produktionen alle nicht ankommen, weil ab der zweiten Aufführung sind alle diese Vorstellungen erfolgreich. Sage ich, ist auch kein Wunder, weil da kommt ja der Regisseur nicht mehr vor den Vorhang nachher.
Also, das ist der Adressat.
Ja, natürlich. Meistens ist es ja so, dass man ja auch sagen muss in der Rezension, musikalisch wunderbar oder zumindest sehr gut und szenisch halt, so wie es auch im Fall dieser Ariadne war, wo ich sogar in der Pause noch als Verteidiger aufgetreten bin, weil ich fand den ersten Teil eigentlich sehr gut inszeniert von der Personenführung. Dann hat mich dann nachher jemand gefragt, wie es mir gefallen hat, habe ich gesagt, im ersten Teil erstaunlich gut, im zweiten Teil erstaunlich schlecht, weil das dann wirklich einfach nicht mehr funktioniert hat. Und das ist leider immer öfter. Also insofern mit Buhrufen ist man ununterbrochen konfrontiert.
Es passiert.
In der Oper.
Aber ist nicht trotzdem das Publikum historisch betrachtet zahmer oder höflicher geworden? Weil wenn wir uns jetzt gleich anschauen, was wir hier für Beispiele mitgebracht haben, da reden wir noch mal von einem ganz anderen Level von Unmut. Vielleicht fangen wir gleich mit unserem ersten Beispiel an, nämlich dem sogenannten Watschen-Konzert. Lieber Willi, was ist da passiert? Was war das?
Also es war im März 1913 eine Veranstaltung, die Arnold Schönberg dirigiert hat mit Werken unter anderem aus seiner Feder und auch Werken seines Schülers Alban Berg. Und als Schlussstück wäre ein Liederzyklus von Gustav Mahler erklungen, im Konjunktiv, deshalb, weil der nicht mehr gesungen und gespielt werden konnte, weil das Publikum während dieses sogenannten Watschenkonzerts wirklich randaliert hat und es wurden wirklich Ohrfeigen ausgeteilt. Und das hat dann sogar zu gerichtlichen Nachspielen geführt, Rezensionen oder Gerichtsberichterstattungen in der Kronenzeitung, sogar in der Neuen Freien Presse war eine Rezension gemischt mit einem Polizeibericht, denn es war, ist tatsächlich zu Handgreiflichkeiten gekommen, zu den berühmten Watschen.
Ja, und nicht nur Watschen. Also ich habe gelesen, die Leute haben sich gegenseitig beworfen mit Stühlen, sie haben das Mobiliar zerstört. Jemand soll versucht haben, oder mehrere sollten versucht haben, die Bühne zu erklimmen, um Schönberg eine reinzuhauen. Es flogen Brillen und Zahnprothesen. Also bitte, wie konnte es denn dazu kommen? Was hat die Leute so aufgeregt?
Ja, also erstens einmal muss man sagen, es ist ein gefundenes Fressen für die Karikatur natürlich, die sich überlegt haben, wie wird es denn beim nächsten Schönberg-Konzert zugehen. Und wenn man fragt, was hat die Leute so aufgeregt? Auf der einen Seite war der Name Schönberg und seiner Schüler schon damals, 1913, sehr assoziiert mit Aufregern, mit einer Musik, die alles gesprengt hat, was bis dahin jedenfalls als schön gegolten hat und die eigentlich vor allem dort, nicht wo sie sozusagen atonal geworden ist, sondern vor allem dort, wo sie unglaublich kurz geworden ist, kursorisch, skizzenhaft, die Leute furchtbar vor den Kopf gestoßen hat.
Da haben die Leute also, dann atonal reagiert.
Ja, haben dann atonal reagiert mit vielen Dissonanzen. Sie haben nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass das eine expressionistische Ausdrucksform ist, wenn zum Beispiel Alban Berg einige Ansichtskarten, Texte von Peter Altenberg wirklich genauso kurz und bündig in Musik gesetzt hat, wie die Texte waren. Der Vater von Peter Altenberg hat ihn einmal gefragt, sag einmal, was verdienst du eigentlich mit deinen Sachen? Weil die so kurz waren, diese Aphorismen. Und Alban Berg hat da auch eine aphoristische Musik dazu komponiert. Genau bei diesem Lied ist der Skandal so losgebrochen, dass das Konzert dann unterbrochen werden musste, der Saal geräumt werden musste und die Gustav Mahler Lieder, die natürlich ganz anders geklungen hätten, kamen einfach nicht mehr dran.
Ganz verstehe ich nicht, dass man deswegen seine Zahnprothese wirft. Also so schlimm war das jetzt nicht.
Es kann ja aber auch sein, dass das eine Reaktion auf eine Reaktion war. Es war nicht das erste Skandalkonzert, das Schönberg in Wien erleben musste. Beim Konzert der Uraufführung des zweiten Streichquartetts war sogar Gustav Mahler noch am Leben. Das war ja 2 Jahre nach seinem Tod. Und war in diesem Konzert drinnen und da kam es auch zu unglaublichen Randalen und der Maler ist dann aufgestanden und hat jemand hinten gesagt, Sie haben hier nicht zu zischen. Daraufhin hat er gesagt, ich zische auch bei Ihren Symphonien. Also es war damals eine absolut aufgeheizte Stimmung und es kam, also wenn du sagst, die Zahnprothesen sind vielleicht erst in der zweiten Stufe geflogen, in der zweiten Runde sozusagen. Weil, also es gab
Eskalationsstufe.
Eskalationsstufe, ja, weil es gab Prozesse dann, weil einer hat einen jungen Studenten einen Lausbuben genannt und der hatte dann geklagt. Also der Richter hat sich das alles angehört und hat dann gesagt, ja, also er wird verurteilt, weil das Wort Lausbub ist laut Zeugenberichten auf jeden Fall gefallen. Und er wurde dann also verurteilt zu einer Geldstrafe von 100 Kronen oder eventuell 48 Stunden Arrest. Und beide haben berufen. Der eine, weil er die Strafe nicht haben wollte und der andere, weil sie ihm zu niedrig angesetzt war. Das ist auch ganz interessant.
Apropos Nachspiel, es gibt auch diesen schönen Satz, den der Operettenkomponist Oskar Strauss dann festgehalten hat. Er war dabei bei diesem Konzert und hat danach geschrieben, das Klatschen der Ohrfeigen war noch das Melodiöseste, das man an diesem Abend zu hören bekam.
Dazu muss man sagen, dass der Oskar Strauss und der Schönberg aufeinander getroffen sind, interessanterweise übrigens über Vermittlung von Richard Strauss, also dem mit Doppel-S, Oskar Strauss nur mit einem S.
Kein Strauss-Verwandter.
Nein, waren beide nicht verwandt mit den Wiener Straußen. Die waren beide im Berliner Kabarett Überbrettl von Ernst von Wollzogen. Und der Oskar Strauss war die große Nummer, also warum soll eine Frau kein Verhältnis haben und diese Art von Schlagern und natürlich auch die Operette Walzertraum, war die große Nummer. Und Schönberg wurde eben angestellt als Kapellmeister in diesem Kabarett und er hat sein Geld zum Teil verdient, weil natürlich mit den Sachen, die er gemacht hat, nicht viel zu verdienen war, indem er Operetten orchestriert hat. Also zum Beispiel auch Oskar Strauss hat ihm einen Klavierszug vorgelegt und die Partitur hat Schönberg ausgeschrieben. Damit war natürlich das Verhältnis zwischen den beiden jetzt nicht rasend gut, kann man sich vorstellen. Und die Überbrettelzeit von Schönberg war auch nur sehr, sehr kurz. Aber die haben sich einfach nicht leiden können. Und der Oskar Strauss war natürlich einer von jenen, die gesagt haben, das, was die da machen an neuer Musik, an avantgardistischer Musik, das können wir nicht brauchen. Und damit war er natürlich eins mit einem großen Teil des Publikums.
Ja, Arnold Schönberg hat sich dann wahrscheinlich gedacht, so ein Publikum kann ich nicht brauchen. Kann man das als Pointe betrachten, dass er 5 Jahre später in seiner Mödlinger Wohnung einen Verein für musikalische Privataufführungen gegründet hat? Da gab es besondere Regeln. Zum einen, es kommen nur zahlende Vereinsmitglieder und keine Kritiker. Und es sind sowohl Beifalls- als auch Missfallenskundgebungen verboten. Also Schönberg hat seine Kritiker halt ausgeladen.
Hat die Kritiker ausgeladen, die haben sich auch vielleicht gerne ausladen lassen, würde ich jetzt mal spekulieren.
Und er hat eigentlich die Publikumsreaktion für sich abgeschafft.
Das vor allem. Und das ist ja eigentlich eine schreckliche Sache. Denn natürlich hat man das nicht gern, wenn ein Konzert unterbrochen werden muss, weil die Leute die Musik nicht mögen. Aber abgesehen davon, eine Musik, auf die nicht reagiert werden darf. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Verein und hören ein tolles Stück und dürfen nicht applaudieren. Also das ist irgendwie schon eine absurde Situation. Da sieht man, in welche absurde Situation sich die musikalische Avantgarde in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hineinmanövriert hat.
Geradezu unbefriedigend, höre ich da aus dem Publikum.
Ja, Sie sehen, Sie sagen unbefriedigend. Wenn ich nicht reagieren darf, gilt natürlich auch fürs Buhrufen. Wenn man was entsetzlich findet, ja, okay, aber wenn man jetzt eine Begeisterung verspürt, das gibt ja so Satzschlüsse, die einfach überwältigend sind und dann darf man nicht applaudieren. Also das ist irgendwie, damit nimmt man ja auch der Musik wieder etwas weg. Es gibt ja Musik, die so komponiert ist, dass der Applaus eigentlich auf ganz natürliche Weise kommen müsste.
Jetzt sind solche Tumulte aber kein reines Avantgarde-Phänomen, weil wir kommen gleich zu unserem zweiten Beispiel. Wir gehen in der Zeit zurück, 1861 in Paris, die Tannhäuser-Premiere. Was war da los?
Ja, das war wirklich ein Riesenskandal, wo es ähnlich zugegangen sein muss wie im Skandalkonzert, allerdings in der Pariser Oper, die natürlich wesentlich größer war als der Musikvereinssaal und gefüllt war mit einem Publikum, das von vornherein schon einmal aufgeladen war mit negativer Energie. Und jetzt.
Und warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Erstens, der Wagner galt als Revoluzzer und da war man schon einmal sehr vorsichtig, aber man war natürlich neugierig und ist da hineingegangen. Es war ja spannend, was der macht. Keine Frage, man wollte dabei sein. Dann war er Revoluzzer nicht nur mit seinen musikalischen Äußerungen, sondern auch, sagen wir es einmal grob, formal. Denn die Pariser Oper hatte von Wagners anfänglichem Förderer Giacomo Meyerbeer kultiviert eine Tradition, eine junge Tradition, aber eine sehr starke Tradition der Grand Opera. Und in dieser Grand Opera musste im Mittelakt ein großes Ballett stattfinden. Und jetzt gibt es also beim Ballett Teile des Publikums, die jetzt, sagen wir, nicht rasend interessiert sind, worum es in dem Ballett geht und auch nicht so rasend interessiert sind, wer das, was für eine Musik dazu komponiert hat, sondern die wollen junge Damen beim Bewegen sehen.
Sag mal, war das die einzige Gelegenheit in Paris von 1861, junge Damen in Bewegung zu sehen?
Na, aber die einzige, wo man sagen konnte, war, geht ja bitte in die Oper.
Es war salonfähig.
Also man hatte einen Grund dabei, das ist ja herrlich. Ne? Und da waren also die Herren vom Jockey Club, die zu dem Zeitpunkt, wo der erste Akt stattgefunden hat, natürlich noch dinieren waren. Die kamen dann im zweiten Akt, nach der Pause oder während der Pause, haben noch ein Glas Champagner getrunken und begaben sich dann in die Logen und haben das Ballett gesehen. Was da vorher noch für eine Oper war, war ihnen ziemlich wurscht. Jetzt haben die aber vorher schon gehört, dass Wagner die Frechheit besessen hat, sein Ballett, weil er hat natürlich gesagt, bitte, ich mache hier ernsthafte Kunst und ich erzähle euch die Geschichte des Tannhäuser. Und der ist zu Beginn der Oper im Venusberg, dort kann man tanzen. Dann auf der Wartburg, beim Sängerfest oder gar bei der Romerzählung, dann kann man nicht mehr tanzen. Daher war die Ouvertüre, die ganz ruhig angehört wurde, dann ging der Vorhang auf und da war das Ballett. Und da haben die Herren vom Jockey Club gesagt, so, wir gehen jetzt einmal nachher erst essen, gehen gleich in den ersten Akt und zeigen dem, wo Gott wohnt. Das heißt, vom Aufgehen des Vorhangs an haben die revoltiert mit Trillerpfeifen, mit allem, was sie mitgebracht haben.
Aber die haben ihr Ballett ja daneben bekommen, nur halt an einer anderen Stelle als erwartet.
Ist das, ja, aber so, das stimmt? Ist ein gestörtes Abendessen, ist wirklich, also ist ein
okay, also man kann festhalten, der Tumult galt jetzt nicht unbedingt der Musik, sondern nur des falschen Timings.
Ja, er galt natürlich auch der Musik, weil es war dann mittlerweile, Wagner war ja, wie wir wissen, auch zu seinen prominenten Förderern nicht immer sehr, sehr freundlich und er hat sich über Meyerbeer, also in einer ganz widerlichen Weise auch geäußert. Also Meyerbeer war nicht mehr sein Freund. Meyerbeer hat auch geschaut, also dass das auch musikalisch durchfällt und seine Verärger. Es ging schon auch gegen den Musiker Wagner. Das ist gar keine Frage. Also dieser Skandal war nicht nur, aber er war vor allem einmal inszeniert aus formalen Gründen. Und dann eigentlich, nachdem Wagner nach der dritten Aufführung die Oper zurückgezogen hatte, gab es sehr, sehr wohlwollende Kommentare. Er hat gesagt, also er kann ja gern seine musikalische Revolution auch machen, aber bitte nicht bei uns in Paris.
Ach so, er hat dann abgezogen, hat gesagt, na danke, in Paris spiele ich nicht mehr.
Ja.
Okay, und hat das langfristig Konsequenzen gehabt? Wie haben es die Franzosen heute so mit Wagner?
Die Franzosen lieben Wagner mittlerweile. Ja, und mittlerweile gehen sie halt ins Ballett, wenn Ballett angesetzt wurde. Also das ist, das, da gibt es jetzt keine Probleme.
Und lassen ihre Trillerpfeifen auch eher zu Hause.
Ja, schon. Ja. Obwohl, ich meine, das, was wir anfangs gehört haben, Salzburger Festspielpublikum, also das können die Franzosen auch nach. Bei Revolutionen sind sie überhaupt sowieso immer an erster Stelle.
Ja.
Also die protestieren schon auch, wenn ihnen eine Inszenierung nicht gefällt. Also da gibt es schon heftige Publikumsreaktionen, aber das, also Wagner ist jetzt nicht mehr betroffen davon.
Ja, wir bleiben in Paris, springen wir da vor in der Zeit, wieder ins Jahr 1913. Stravinskys Le Sacre du Printemps gilt, also das ist mir auch schon oft untergekommen, gilt als der Skandal, die Skandal-Uraufführung schlechthin. Das taucht immer wieder auf. Was ist da vorgefallen?
Ja, ist ja interessant, das Skandaljahr 1913, also kurz nach dem Wiener Skandal, der Ende März war, im Mai,
Schönberg-Skandal,
das Watschenkonzert, war schon der Megaskandal von Sacre du Printemps bei den Ballet Russes in Paris?
Kurz die Eckdaten bitte.
Also Ballet Russe waren eine ganz tolle Tänzertruppe, also die bedeutendste Tanzkompanie der damaligen Zeit, die zum Großteil wirklich aus Russland kam. Sergei Diaghilev war der Impresario. Der berühmteste Tänzer war Vaclav Nijinsky, der die wichtigsten Uraufführungen getanzt hat und im Falle von Sacre du Printemps zum ersten Mal eine große Choreografie abgeliefert hat. Und der Schock war in diesem Fall wirklich doppelt. Denn Stravinsky hat eine absolut radikale Musik geliefert, von der irgendjemand einmal gesagt hat, das war die Atombombe der Musikgeschichte.
Dieses Stück war so radikal.
Le Sacre du Printemps, also das Frühlingsopfer. Stravinsky hat seine Karriere absolut dem Diaghilev zu verdanken, denn der hat ihn 1910 geholt, das war der Feuervogel. Da arbeitet er noch mit spätromantischen Mitteln, impressionistischen Mitteln und nur zwischendrin mit sehr stampfenden, rhythmischen Modernismen. Dann das nächste war schon ein bisschen radikaler, das war Petruschka. Das war die große Nijinsky-Premiere, die hat mit dem Petruschka einen wahnsinnigen Charakter auf die Bühne gebracht als Tänzer. Und dann 1913 hat es eben geheißen, sie machen jetzt etwas ganz Radikales. Und da war die Choreografie allein war schon dermaßen provokant für das Publikum, dass es gar nicht mehr so gegen diese Atombombe der Musikgeschichte gegangen ist, sondern auch gegen die Choreografie. Denn Nijinsky hat etwas gemacht, was davor niemand gewagt hat. Wenn wir uns vorstellen, das große, schöne französische Ballett mit Spitzentanz und so weiter, da sind die alle, haben mit auf den Fersen getanzt zum Teil. Und das waren unglaubliche akrobatische Übungen, Szenen aus dem heidnischen Russland. Und da wird dann ein junges Mädchen ausgewählt und geopfert am Schluss, dem Frühlingsgott. Also ganz brutal in jeder Hinsicht. Und das war
aus heutiger Sicht ja nicht. Ja,
aus heutiger Sicht ist das alles nicht mehr. Aber
sich das dann eigentlich durch die Musikgeschichte, dass immer, wenn irgendwas ein bisschen anders gemacht wurde, oder dann tanzen die Ballerinas mal nicht auf den Zehenspitzen, sondern auf den Fersen, Skandal. Dann ist das Ballett einmal nicht im zweiten Akt, sondern im ersten Akt, Skandal. Also
das ist
demnach dürfte ja ohne Skandal gar keine Innovation stattgefunden haben in der ganzen Kulturgeschichte.
Naja, das kann man so nicht sagen, weil natürlich manche neuen Dinge sind ja begeistert angenommen worden. Und manche nicht. Ich meine, wir kennen es auch aus dem Konzert. Ich meine, wie schwer hat es Anton Bruckner gehabt, seine wunderbaren Symphonien an den Mann zu bringen. Und da waren bei der Uraufführung der dritten Symphonie im Musikverein waren am Schluss vielleicht nur mehr 20 Leute im Saal. Und diese anderen haben lachend den Saal verlassen. Also etwas, was neu war, war natürlich immer möglich, dass das Publikum gesagt hat, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir zu drastisch. Im Fall von Sacre war eben die doppelte Bandage, dass die Musik absolut radikal und neu war und die Choreografie auch. Und Stravinsky hat dann, nachdem die erste Konzertaufführung von Sacre du Printemps, ein paar Wochen nach der Pariser Premiere der szenischen Produktion, war ein Riesenerfolg. Also die Musik ist in ihrer Radikalität doch angenommen worden. Und er hat dann irgendwie gesagt, ja, aber der Nijinsky hat ein paar X- und O-beinige Lolitas auf die Bühne geschickt, die da auf und ab gehüpft sind und hat alles auf den Nijinsky geschoben. Also ganz so war es nicht. Es war schon auch die Kombination aus beiden.
Aber dann hören wir uns das doch mal an. Das war es also, was die Pariser so erzürnt hat.
Die Kombination aus dieser radikal neuen Musik und dieser Choreografie, die einfach alles, also La Sylphide ist anders, nicht? Also das ist ja schon, das kann man wirklich überhaupt nicht vergleichen. Das hat also mit schönem Ballett in weißen Gewändern also wirklich gar nichts mehr zu tun.
Es ist nicht Schwanensee.
Es ist, weiß Gott, nicht Schwanensee, genau. Ja, ja. Und man muss sagen, also ich meine, der größte Held dieses Tages oder dieses Abends war ein Dirigent, der nachher noch einen ganz großen Namen bekommen hat, das ist Pierre Monteux, der ein junger Mann damals war, der die Nerven besessen hat, obwohl eigentlich schon fast vor dem Aufgehen des Vorhangs die Proteste leise begonnen haben und wie der Vorhang dann offen war, ist es, also man hat teilweise die Musik nicht mehr gehört. Und Monteux ist es gelungen, diese hochkomplizierte Partitur wirklich bis zum letzten Ton durchzuspielen. Das heißt, die Aufführung ist unter kräftigen Zurufen von Nischinski von der Bühne, dass die Tänzer nicht aus dem Takt kommen und so. Also es muss da wahnsinnig zugegangen sein. Monteux hat es geschafft. Er ist mit diesem Stück fertig geworden. Eine absolute Meisterleistung. Hat dann auch noch 3 Aufnahmen dieses Stücks gemacht in seiner langen Karriere, die bis heute fast die besten sind, die es gibt. Also man braucht natürlich auch schon solche, weil jeder andere Kapellmeister hätte abgeklopft und die Aufführung hätte nicht stattfinden können.
Bei den Kritikern ist es ja damals auch durchgefallen, also nicht nur beim Publikum. Und es gab da einen Kulturkritiker, der in Le Figaro darüber geschrieben hat. Er hat geschrieben, mit der Inszenierung, also bezog sich vor allem auf die Choreografie, mit der Inszenierung sei der Höhepunkt der Dummheit erreicht. Aber sehr interessant, er hat sich auch über das versnobte Pariser Publikum ausgelassen und darüber, dass es eigentlich recht einfach sei, diesem Publikum alles Mögliche als Kunst zu verkaufen. Nur damit ist Strawinski zu weit gegangen. Also diesen Snobs kannst eh alles aufbieten, aber das ist jetzt zu weit gegangen. Und ich habe dann einen Artikel in der New York Times gelesen, wo das auch zitiert wurde. Und in der New York Times, also es gab eben eine richtige Mediendebatte eigentlich. Und New York Times schreibt, dass Le Figaro die Stimmung auch aufgeheizt hätte dadurch und dafür gesorgt hat, dass der Protest über mehrere Abende weitergegangen ist. Haben wir da einen frühen Fall von medial aufgeblasenem Shitstorm?
Ja, das kam heute, auf Neuhochdeutsch heißt das so, ja. Ja, das ist ein gemachter Skandal bis zu einem gewissen Grad. Es war ein Riesenskandal bei der Uraufführung, das kann man überhaupt nicht leugnen. Und durch die Geistesgegenwart von Monteux ist es überhaupt bis zu Ende gekommen. Aber es sind dann natürlich die Leute gekommen und wollten das sehen, weil das ist ja unglaublich spannend, wenn etwas eine derartige Reaktion, da gehe ich sofort hin. Und es waren in der Premiere schon die beiden großen französischen Komponisten der damaligen Zeit, nämlich Claude Debussy und Maurice Ravel, waren anwesend. Und die haben das natürlich mit ganz, denen hat das vielleicht optisch auch nicht gefallen, was Nischinski gemacht hat. Kann sein. Aber eben, um nochmal darauf zurückzukommen, was Strawinski geleistet hat mit diesem Stück, also dass er sozusagen eine ganze neue Welt aufgerissen hat an Möglichkeiten für die musikalische Moderne, das haben Debussy und Ravel natürlich absolut durchschaut. Und in Fachkreisen eben ist diese Partitur heftig diskutiert worden und schon als das Juwel behandelt worden, das sie letztlich auch war. Das Publikum hat da ein bisschen länger gebraucht. Aber wie gesagt, im ersten Konzert waren sie dann schon begeistert.
Vielleicht hat der Skandal ja auch dazu beigetragen, dass es geworden ist, was es heute ist.
Das mag schon sein.
Ja. Also, weil gerade rückblickend sind Skandale ja super. Sie schaffen Publicity und sie schaffen tolle Erzählungen. Allein, dass wir jetzt eine Podcast-Folge nur über solche Tumult-Erzählungen machen können, ist natürlich guter Stoff. Wie sehr, glaubst du, sind diese sogenannten Skandale auch erst in der Überlieferung zu solchen Skandalen geworden?
Also, dass wir sozusagen heute von diesem, ich glaube, der Sacre-Skandal war wirklich ein Skandal, der Tannhäuser-Skandal war wirklich ein Skandal. Ja. Die Gründe sind halt immer unterschiedlich und Sacre war zum Teil ein wirklich musikalisch-künstlerischer Schock.
Ja, aber das trägt doch auch zum Gründungsmythos der Moderne bei. Natürlich. Das ist ja praktisch, dass man sagen kann, ach, mit diesem Skandal hat alles begonnen. Also das klingt wie etwas, was im Nachhinein geschrieben wird.
Auch. Ja, das stimmt natürlich absolut. Wir kommen dann noch einmal darauf zurück. Es ist nämlich ganz witzig, dass die Proteste dann oft in die andere Richtung gegangen sind, aber das machen wir ein bisschen später dann.
Okay, jetzt würde ich gerne noch auf ein Muster hinweisen, weil wir hatten da jetzt ein paar Beispiele und da gibt es gewisse Parallelen. Also wir hatten zweimal das Jahr 1913 und wir haben zweimal die Pariser. Kann man da jetzt daraus schließen, dass die Franzosen eine sehr aggressive Beziehung zu musikalischen Neuerungen, vor allem zum Tanz haben und dass es auch vielleicht eine aggressive Stimmung war, die da in der Luft lag?
Ja, 1913 ist ein großes Skandal gewesen. Es war einmal Wien, einmal ja. Paris und wir können jetzt noch ein paar Wochen später mal die Uraufführung des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Prokofjew, wo er selbst am Klavier saß in St. Petersburg. Mhm. Und das ist auch ein sehr wildes Stück und da sind die Leute auch, da kam es auch zu Tumulten und einer hat hineingeschrien, das ist ja ein wildes Tier. Also das war alles 1913. Also man sieht schon, dass
war das Zeit, so vor dem Ersten Weltkrieg die Aggression, die da irgendwo da war?
Sogar das kann stimmen, dass die Situation sehr aufgeheizt war in jeder Hinsicht. Abgesehen davon, wir müssen überlegen, 1913, was da los war, auch in der bildenden Kunst. Nicht? Also es ging ja überall, ist ja alles explodiert und plötzlich war der Expressionismus da und plötzlich ist die Musik wurde atonal zum Teil, die Bilder wurden abstrakt. Das geht ja, gerade wenn wir Stravinsky anschauen und Picasso, der ja auch Ausstattungen für Stravinsky-Ballette gemacht hat, das geht so schön parallel. Nicht? Die Entwicklung. Also das war explosiv und 13 war natürlich ein sehr, sehr starkes Jahr, wo sich viel geöffnet hat, aber wie du sagst, vor dem Ersten Weltkrieg, es kam dann der Krieg und das hat alles auseinandergerissen. Das sehen wir ja ununterbrochen, wie Kriege alles zum Zusammenbruch bringen und da interessiert sich dann niemand mehr für die künstlerische Entwicklung und ob es auf 7/8-Takt ist oder nicht.
Und ob wer Bu gerufen hat.
Ja, das schon gar nicht, ja.
Warum macht man das, also warum ruft man denn überhaupt Bu? Also ich würde jetzt gerne so zum Psychologischen kommen. Mhm. Was geht in jemandem vor? Was bringt einen dazu, seinem Unmut so einen Ausdruck zu verleihen? Weil ich denke mir, wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich halt. Und meistens heutzutage sieht man ja auch, dass dann vielleicht in der zweiten Hälfte nach der Pause der Saal ein bisschen leerer ist als in der ersten. Wie geht's mir, wenn ich bis zum Ende bleibe, um dann noch Buh rufen zu können? Und was sagt es über einen Menschen und sein Kunstverständnis aus?
Naja, oft bleiben sie ja nicht bis zum Ende. Wir haben beim Skandalkonzert, beim Watschenkonzert gesehen, dass das Konzert unterbrochen worden ist, weil die Leute mitten hinein randaliert haben. Das gibt es natürlich auch. Das sind spontane Reaktionen, wo wir haben zuerst darüber geredet. Eben die Frage ist, wenn ich jetzt begeistert reagieren darf, wenn mir der Schluss eines Stücks gefällt, wenn ich so aufgeputscht bin, dann schreie ich Bravo und bringe eventuell mal, also gibt es die Standing Ovations. Warum kann ich nicht auch während eines Stückes, wenn ich es als provokant empfinde, mich äußern? Es ist so, wir haben einen gewissen Verhaltenskodex und den müssen wir immer irgendwie wahren. Mozart hätte das ganz komisch gefunden, wenn wir bei einer Symphonie oder bei einem Klavierkonzert vom ersten Ton bis zum letzten Ton des letzten Satzes gewartet hätten, bis wir anfangen zu applaudieren. Der war gewöhnt, dass man mittendrin, wenn er eine gute Point war, haben die Leute applaudiert. Und wenn das ausgeblieben ist, auch in der Oper, selbstverständlich ist nach einer gelungenen Arie, wird bis heute applaudiert, wenn es da einen Schluss gibt und manchmal halt nicht, wenn es keinen Schluss gibt. Also das ist, aber da ist noch ganz was anderes. Also wenn Puccini in einer Aufführung der Bohème war und der Tenor, also im ersten Akt die Arie, wie eiskalt ist das Händchen, wunderbar gesungen hat und war Riesenapplaus und in Italien ist dann Autore, Autore gerufen worden. Und dann hat der Tenor den Puccini aus der Kulisse geholt und der hat sich für die Musik mit verbeugt. Das können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen.
Wirklich so, wir wollen den Komponisten sehen.
Es ist ja auch so, aber es ist natürlich auch so, dass wir kaum mehr Komponisten haben, die man unbedingt aus der Kulisse holen möchte. Das muss man auch sagen. Aber ich meine, das war ein vollkommen anderes Verhältnis, dass eine Aufführung unterbrochen wird, weil die Begeisterung groß ist.
Aber es wird ja auch heute noch gebuht. Und meinst du, dass wenn man also wenn es dem Publikum erlaubt ist, zu jubeln und zu klatschen, dann muss es dem Publikum auch erlaubt sein, umgekehrt zu buhen, wenn es einem nicht gefallen hat.
Naja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich meine, wir haben gehört am Anfang diese Missfallenskundgebungen nach der Ariadne-Premiere. Es ist das einzige Ventil, ein Premierenapplaus, haben wir schon angedeutet, ist das einzige Ventil, das das Publikum hat, um sich zu wehren gegen Missstände. Und wenn man mich fragt, das, was heute an Inszenierungen angeboten wird, ist ein einziger Missstand. Es gibt Ausnahmen.
Ein starkes Urteil.
Und wenn das Publikum das auch so sieht, dann hat es... Ja, dann hat es ausschließlich am Premierenabend Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Also warum
soll es ist auch ein Premierenphänomen.
Ist ein Premierenphänomen, ja. Ich glaube nicht, dass es heute im Konzert oder eben bei einer normalen Repertoireaufführung, also Buhrufe, ich meine, es gibt ganz ungehörige Sachen, wenn man jetzt sagt, Tenor XY versagt bei einem hohen Ton, also dass dann einer Buh hineinschreit, da muss ich sagen, also lieber Freund, das haben jetzt alle gehört, dass das Zenit gesessen ist, da muss ich dem nicht auch noch einen Buhruf entgegenbringen. Das sind Dinge, die ungehörig sind, das ist gar keine Frage. Es kommt, glaube ich, auch nicht so oft vor. Ja. Was das Problem ist, wenn man zum Beispiel, das ist auch in Wien passiert vor einiger Zeit bei einer Mozart-Premiere, wo man das Gefühl hat, die Besetzung ist jetzt nicht so rasend tauglich, aber sie kommen irgendwie durch. Das ist bei einer Premiere relativ wenig, aber gut, sie kommen durch. Wenn dann noch 2-3 Leute glauben, sie müssen da jetzt ein bisschen nachhelfen und nach einer nicht wahnsinnig gelungenen großen Arie der Sopranistin laut beginnen, Bravo zu rufen, dann provoziere ich das Publikum, das sagt, am besten wäre jetzt gewesen, nicht zu applaudieren. Natürlich ist das immer das Beste. Zu sagen, das Schlimmste, was passieren kann, es bringt einer eine Leistung und sie sitzen da und machen nichts.
Also du meinst, auch fürs Opernhaus wäre das kein wünschenswertes Ergebnis, dass die Leute eher heimgehen, als Buh zu rufen?
Nein, also das wäre die ärgste Strafe.
Ja, weil das bedeutet, dass ihnen die Kunst nicht mehr so viel bedeutet, dass sie da noch zu einer Äußerung fähig wären.
Selbst das, oder sie sind zivilisiert genug, dass sie sagen, aber es sitzen immer 2-3 drinnen, die finden, das war jetzt großartig. Und dann provozierst du ein Kennerpublikum natürlich, die sagen, komm, bitte lass mich. Wir hätten jetzt nichts gemacht, aber wenn die jetzt Bravo schreien anfangen, muss man schon sagen, na ganz so ist das nicht. Also da gibt es schon auch, das ist eine Wechselwirkung im Publikum.
Ja, also vielleicht gibt es auch nicht die eine Wahrheit, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
Ja, aber es gibt Beispiele, wo man sagt, also wenn der das hohe C nicht erwischt und gickst, dann ist es falsch. Und dann muss man, dann macht man Höflichkeitsapplaus, den Rest hat er ja gut gesungen und vorbei wird gar nichts passieren. Ja. Wenn da natürlich eine Klack anfängt, Bravo zu rufen, dann kann leicht sein, dass ein Band das durchgeht und die sagen so nicht.
Ich hätte jetzt 2 Beispiele für dich, 2 relativ rezente Beispiele und hätte da gerne um dein moralisches Urteil gebeten. Also, erstens, im Jänner 2026, Anfang dieses Jahres, hätte Roberto Alagna am Royal Opera House in London Turandot singen sollen. Er ist dann krank geworden und nach dem ersten Akt hat er abgebrochen. Also, erster Akt, den hat er noch gesungen und den zweiten dann nicht mehr.
Also, ich glaube, nach dem zweiten Akt, ja, weil es ist dreiaktig.
Also ja, also auf jeden Fall, er hat es nicht zu Ende gesungen. Es hat dann ein anderer einspringen müssen und dieser Einspringer hat dann die beliebte Arie Nessun Dorma ausgelassen, weil die war ihm zu schwer. Ja. Und daraufhin gab es einige Buhrufe.
Ja.
Ist das okay oder nicht?
Naja, die Buhrufe gelten ja gar nicht dem, der da eingesprungen ist, sondern eigentlich der Direktion, die sagen müsste, also gut, geht nicht, wir geben euch das Geld zurück und brechen die Vorstellung ab. Hat es ja auch schon gegeben.
Aber wäre das gerechtfertigt, dass wegen einer Arie, dass man sagt, die Vorstellung, die erklären wir für nichtig, weil diese Arie hat gefehlt und damit...
Also nein, es ist ja mehr als das, nicht? Es ist mehr als das. Also es geht das da ab, es ist die Pause und man kommt zurück und erwartet jetzt den dritten Akt der Turandot und der dritte Akt der Turandot ohne Ness und Armer ist weiß ich nicht, wie ein Einspänner ohne Schlagobers. Ja? Also geht nicht. Ja? Also das ist, ja, das ist
für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was ein Einspänner ist, kannst du uns kurz eine Kaffeehauskunde geben?
Ein kleiner Schwarzer mit einem Schlagobershauber.
Und ein kleiner Schwarzer ist?
Ist ein ganz starker Kaffee.
Mit Schlagobershaube. Ja. Ist es dann, du meinst, es ist okay, in dem Fall seinen Unmut rauszulassen?
Also ich meine,
auch wenn es dieser arme Einspringer dann zu spüren kriegt.
Ja, der hat das gar nicht, das war, ich habe das nachgecheckt, der hat aus der Kulisse gesungen und eine als unbekannter Prinz verkleidete Abendspielleiterin hat das im Kostüm des Roberto Alagna gespielt. Ja. Also es ist ein bisschen eine peinliche Situation. Nicht?
Es ist einfach blöd gelaufen.
Ja, kann ist blöd sagen? Gelaufen und dass da die Leute sagen, das ist ein Kasperltheater, ist ja eigentlich nicht ganz falsch. Ich meine, wir haben solche Sachen erlebt. Ich meine, ich erinnere mich noch gut, mit der Wotan in der Walküren-Premiere die Stimme verloren hat, relativ bald im zweiten Akt, das mit Mühe über die Runden gebracht hat und im dritten Akt musste. Nur, das war dann jemand, der diese Partie wirklich singen konnte und der stimmlos gewordene hat die Inszenierung gespielt und der hat dann wirklich aus der Kulisse gesungen. Kann ich machen, ich muss eine Ersatzvornahme machen, oder dazu war es die Premiere, um das drüber zu bekommen. Sagt auch kein Mensch, sind dann beide bejubelt worden. Das ist irgendwie professionell, so professionell es geht, erledigt worden. Notabene, und das ist wieder angewandtes Wien, wo kam der einspringende Wort dann her? Man hat gesucht, wer könnte das singen? Und das war der Hillebrand. Und der Hillebrand war gerade am Würstelstand, hat Gott sei Dank sein Handy nicht gehabt. Hat er gesagt, na gut, singe dritten Akt.
Praktischerweise. Ja.
Also, ist gut, gibt es dann Bravo-Rufe. Okay. Nicht? Also, es gibt solche Sachen. Und das, was die in London gemacht haben, war offensichtlich sehr unprofessionell.
Dann, man muss sich dann immer fragen, wem gilt dieser Buhruf? Gilt
ja, genau.
Das dem armen Sänger, der sich
ja,
da
nicht dem
gemeldet hat? Oder dem Haus oder vielleicht auch einfach dem Schicksal, weil halt an dem Abend die Vorstellung halt nicht so sein konnte.
Ja, und ich hätte so gern Ness und Armer gehört. Nicht?
Ja. Ja. Bist du eigentlich ein Buhrufer?
Nein. Nein, also ja, als Kritiker ist das sowieso ausgeschlossen, dass man Buh ruft. Und ich habe auch in meiner Stehplatzzeit relativ wenig Buh gerufen. Ist ganz interessant, apropos, wir wollten eigentlich auch besprechen, wo Applaus an der falschen Stelle ist.
Ja.
Ja, also man hat mir einmal nachgesagt, dass ich in einer Vorstellung von Jennifer von Janacek, da gibt es im dritten Akt, wenn die Küsterin abgeht, ein riesiges Crescendo, ein Dur-Akkord, der da wirklich im Raum stehen bleibt und dann ist eine wahnsinnige Spannung und eine Generalpause und dann geht es ganz sanft weiter in das Schlussduett. Und genau in diese Pause hat einer hinein applaudiert. Und dann kam ein Zwischenruf. Trottel. Und am ganzen Stehplatz in der Stadt habe ich gesagt, das war der Sinkovic. Hat überhaupt nicht gestanden, das wirklich nicht. Ich weiß wirklich, aber ich muss zugeben, ich fand die Bemerkung richtig.
Ich habe noch ein zweites Beispiel von einem Buhruf. Ja. Im März 2026 an der Wiener Staatsoper. Anna Netrebko hätte in Nabucco singen sollen. Sie ist krank geworden und ist für den Abend ganz ersetzt worden. Mhm. Und dann gab es eine Einspringerin. Und ich zitiere jetzt, was unser Kollege Walter in der Presse geschrieben hat. Ohren- und Augenzeugen berichten von erheblichen Buhrufen und hämischen Lachern zwischendurch. Scharenweise gehen die Leute und ein paar buhen aber noch bis zum Schluss. Ist das okay oder nicht?
Nein, also das ist ganz unmöglich. Weil ich meine, wenn jemand imstande ist, die Partie zu singen, und halt nicht die Annane Trepko ist.
Ist halt nicht die Annane, also das war wahrscheinlich das geht so. Der Hauptfehler dieser Sängerin, nicht Annane Trepko zu sein.
Ja gut, aber das, da hört sich der Spaß natürlich auf. Also so jemanden auszubuhen, da gehört das Publikum ausgebuht. Ja. Okay. Also das ist, das geht. Natürlich ist es traurig, wenn man jetzt sehr viel Geld zahlt und will einen Superstar sehen und bekommt eine Sängerin, die kein Superstar ist. Ja. Aber deswegen Buh zu schreien. Also
weil es stellt sich ja dann die Frage, ob man mit seinem 200-Euro-Ticket auch das Recht erkauft hat, seinem Unmut da Ausdruck zu verleihen. Aber du meinst nicht immer, nicht automatisch.
Ja, wenn die künstlerische Leistung nicht stimmt. Aber in dem Fall ist das ein bisschen anders. Ich meine, das ist eine heikle, aber ich glaube ausjudizierte Frage, die Frage, wenn eine Vorstellung geändert wird. Also wenn da steht Ariadne auf Naxos mit Anna Netrebko und sie spielen, weil die Netrebko krank wird, den Schwanensee, dann kriege ich mein Geld zurück. Wenn sie aber Ariadne spielen mit einer anderen Sängerin, bekomme ich mein Geld nicht zurück. Das ist so.
Ja, das heißt, du kaufst die Vorstellung. Und du
ich kaufe Ariadne auf Naxos.
Ja, ja. Du kaufst nicht das Recht, eine bestimmte Sängerin zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und schon gar nicht das Recht, eine andere Sängerin deswegen auszubuhen.
Wobei das juristisch schon interessant ist, weil wenn Anna Netrebko angesetzt ist, wurscht in welcher Vorstellung, dann kosten die Karten natürlich mehr, als wenn jemand anderer angesetzt wird. Und da wäre schon die Diskussion, ich kriege jetzt wenigstens das, den Restbetrag zurück oder so, aber ich glaube, ich bin kein Jurist.
Das ist ein dünnes Eis. Du wolltest uns, glaube ich, auch noch ein bisschen was erzählen über andere legendär durchgefallene Uraufführungen.
Ja, also es gibt die unglaublichsten Sachen. Ein Stück, ein Erfolgsstück wie der Barbier von Sevilla ist ausgepfiffen worden bei der Uraufführung. Also das ist für uns heute vollkommen unverständlich, aber da kriegen natürlich viele Eifersüchteleien mit. Da gab es einen Komponisten namens Paisiello, der dasselbe Stück von Beaumarchais, nämlich den Barbier von Sevilla, schon komponiert hatte. Der hatte viele Fans und die sind alle hineingegangen, um den Rossini fertig zu machen. Aber es wurde trotzdem dann das erfolgreichste Stück von Rossini und wird bis heute gespielt. Es ist ja so, wir haben zuerst von der Klack gesprochen. Das war früher so, dass ein Sänger an den Opernhäusern, gab es auch in Wien, auf jeden Fall einen gewissen Betrag an die Klack bezahlen musste. Dann haben die an der richtigen Stelle applaudiert.
Die Klack, das ist ein Verein oder wie funktioniert das?
Ja, Verein mehr oder weniger. Das sind halt ein paar gewiefte Kenner der Szene, die genau wissen, wie man einen Applaus macht. Muss man auch können. Also es gibt so Stellen bei manchen Opern, wo so fast durchkomponiert ist, wo man weiß, wenn man hier einsetzt, geht der Applaus durch. Wenn man eine Sekunde später einsetzt, ist die Musik schon so weit, dass das Publikum nicht mehr mitzieht. Und dafür brauche ich einen Klack. Nicht? Machen die Fans heute von selber, die kennen sich genug aus von gewissen Sängern.
Gewisse das war eigene Ausbildung?
Ja, oft genug drinnen gewesen sein und merken, wo ist der Punkt, wo ist die Nahtstelle, wo kann man.
Aber das sind sozusagen, kann man sich das vorstellen wie Animateure, die dann drinstehen und ein bisschen Stimmung machen.
Natürlich, ja.
So genau wie im Ferienclub in der Kinderdisco.
Wahrscheinlich, ja, da war ich nie, aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Und ich meine, natürlich war es, jetzt kann man zum Tannhäuser-Skandal in Paris zurück, war ja ähnlich. Das sind ja auch, die waren ja auch verschiedene Klicken und Klacken, die gegeneinander und miteinander gekämpft haben. Die haben Visitenkarten gehabt, Chef der Klack.
Haben die zahlen müssen für ihr Ticket?
Nein, die haben.
Waren die eingeladen vom Opernhaus?
Schau, die wirklichen Kenner, die wissen, wie das mit dem Applaus geht, die haben vom Chef de Clac die Stehplatzkarte gekriegt.
Okay, das ist ein gekauftes Like.
Das ist nicht so lange her, dass es das gegeben hat.
Das ist wie ein gekauftes Like.
Ja, genau. Genau. Sagt aber, heute machen wir mehr Applaus beim XY, weil der hat letztes Mal ist ein bisschen schlecht ausgeschrieben. Also das gab es natürlich. Ja.
Okay. Und was hat das jetzt zu tun mit dem Barbier?
Mit dem Barbier, dass da eben, also das kann man schon organisieren, wenn man genügend Kenner da hineinbringt, die wissen, wie man einen Skandal macht, dann wird es auch ein Skandal. Also das geht sich.
Ach so, das geht in beide Richtungen.
Ja,
also man kann Applaudeure beschäftigen und man kann auch.
Man kann auch Buhrufer, natürlich.
Oder Leute, die Watschen austeilen.
Ja, Watschen austeilen, das glaube ich eher.
Die sind teuer.
Eher nicht, ja. Okay. Also wir haben ein weiteres bedeutendes Beispiel von einer durchgefallenen Oper, wo man es nicht für möglich hält, und das war die Madame Butterfly von Puccini.
Ja, und das gilt ja auch gewissermaßen als kalkulierter Tumult, oder? Was ist da genau passiert?
Ja, das war, der Puccini war zu erfolgreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Premieren, die davor waren, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, waren alle drei Weltsensationen. Vor allem Bohème und Tosca sofort in den internationalen Repertoirebetrieb eingegangen. Also haben schon die Feinde, haben schon schauen müssen, also den müssen wir jetzt ein bisschen klein kriegen. Und da wurde wirklich ganz bewusst, also das war eine Klack, die ganz bewusst gearbeitet hat gegen verschiedene, waren in den Hauptproben und Generalproben schon drin und die haben gewusst, bei der Stelle können wir was machen, da kann man ein bisschen lachen, das ist ein bisschen lächerlich und so weiter. Das war also ein riesen und deutlich gesteuerter Misserfolg.
Ja. Okay, die waren dann offenbar sehr einfallsreich, weil ich kann da kurz wiedergeben, was da für Dinge überliefert sind von dieser Uraufführung. 1904 in der Mailänder Scala. Tierlaute und Vogelgeräusche, Gelächter, Pfeifen, Zischen und das klassische Buh. Also Tierlaute finde ich schon sehr interessant. Hat das was zu tun mit der Oper? Ist es aufgelegt?
Ja, es gibt ja Vogelgezwitscher bei Puccini, vor allem im Zwischenspiel, in der ersten Fassung, im Zwischenspiel zwischen zweiten und dritten Akt. Puccini hat dann, er wusste, dass das Stück gut ist. So viel Instinkt hat er gehabt. Er hat ein paar Änderungen vorgenommen, ein paar so Sachen rausgenommen, ein bisschen was umkomponiert, dem Tenor noch im dritten Akt eine kleine Arie hineingegeben, ganz wichtig, er war sicher auch beteiligt an dem Ding, ich habe gesagt, ich habe da nur eine Arie, das ist nichts zu machen. Und also
Nachhinein hat er diese
Anlage. Ja, das war dann im Brescia, ein paar Monate später, glaube ich, war diese bearbeitete Fassung der Butterfly ein Riesenerfolg und seit damals genauso oft gespielt wie Tosca.
Ja, vielleicht war die wirklich noch nicht ausgereift.
Naja, also es war schon ein deutlich gesteuerte, also das war ganz klar, und das ist auch ganz klar herausgekommen, das ist ein deutlich gesteuertes Unternehmen gewesen. Ja.
Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt über gesteuerte Tumulte gesprochen, wir haben auch schon über gesteuerten Applaus gesprochen. Bleiben wir doch beim Applaus, kommen wir zum erfreulichen Teil. Du hast ja schon kurz angesprochen, mit Zwischenapplaus und Szenenapplaus ist das so eine Sache.
Ja, also wir applaudieren viel weniger noch als die vorherige Generation. Vor allem nicht während Akten in der Oper zum Beispiel. Und schon gar nicht, und das ist ja auch etwas, schon gar nicht nach Sätzen in Symphonien. Das kriegen wir alle eingeimpft, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast zu warten, bis das Stück vorbei ist, alle vier Sätze oder alle fünf Sätze. Das ist etwas, wo wir die Komponisten seinerzeit wahnsinnig verwirrt und verärgert hätten. Also zum Beispiel von Brahms ist überliefert, der war schon schwer kranker Mann, saß in der Musikvereinsloge und wurde nach jedem Satz der vierten Symphonie gebeten, dass er sich erhebt und verbeugt. Also es wurde immer applaudiert und ich habe schon erwähnt, Mozart hat darauf gewartet, dass bei besonders geglückten Stellen hinein applaudiert wird oder zumindest Bravo gerufen wird. Und der schreibt dem Papa ganz stolz aus Paris. Ich habe mir das angeschaut, wie die da in Paris machen, zum Beispiel am letzten Satz von einer Symphonie, fangen die immer laut an. Na, was mache ich? Fang leise an. Na, und hat schon den Erfolg gehabt, weil die haben gezischt, weil das leise begonnen hat. Und wie aber das Forte kam, haben sie applaudiert und waren begeistert. Schreibt er genauso und war ganz stolz, dass ihm das gelungen ist, dass er die Pariser an der Nase herumgeführt hat. Ja, das stelle man sich vor heute, nicht? Hinein applaudieren, ganz unmöglich bei schönen Stellen. Und in der Oper haben wir es uns eigentlich auch abgewöhnt, so kurz den Applaus zu geben. Und es kommt auch ab, ich meine, das Klackwesen ist Gott sei Dank vorbei.
Okay, die gibt es nicht mehr.
Nein, gibt es, also soweit ich weiß, gibt es das nicht mehr. Aber es kommt natürlich mit dem auch sinkenden Repertoire. Wir spielen ja immer weniger verschiedene Stücke. Und die Leute lernen es auch nicht mehr wirklich kennen. Und jetzt ist es so, dass manchmal ist eine Arie aus. Und wenn die aus ist, ganz eindeutig, dann kann man nachher applaudieren. Das gibt es bei Mozart-Opern.
Das ist okay.
Das ist noch so, ja. Mhm. Und dann ist es so, dass manche Opern sind durchkomponiert. Und ich meine, ich weiß noch sehr gut, wie das war, wenn die Christa Ludwig als Ortrud im Lohengrin angesetzt war, wo natürlich während der Akte überhaupt kein Applaus sein darf, um Gottes Willen, Wagner und Heilig und auch keine Schlüsse. Und die hat dieses entweihte Götter im zweiten Akt, man marschierte sie an die Rampe vor, direkt vor den Souffleurkasten und hat das in den Saal geschleudert, das so applaudiert wurde, dass damals bei der Premiere der Subinmeter natürlich unterbrochen hat, mit Freude. Und dann habe ich unlängst einmal den Mitschnitt einer Premiere 10 Jahre früher unter Karl Böhm, der sehr streng war, wie wir wissen. Der hat auch unterbrechen müssen, weil die Ludwig so einen Applaus gekriegt hat. Also ist heute, glaube ich, wirklich undenkbar.
Ein Moment, wo das Publikum die Macht über den Dirigenten hat.
Absolut, ja. Jetzt applaudieren wir so, dass du unterbrechen.
Ja. Aber es ist lustig, dass sozusagen in der Zeit, in der die Stücke und Opern entstanden sind, das von den Komponisten durchaus mitgedacht war, dass das Publikum Gefühle hat und diese äußert. Ja. Und heute gehört es, es ist ja fast ein Distinktionsmerkmal von einem gebildeten und erfahrenen Klassikpublikum, zu wissen, wann man nicht klatscht. Also diese Zurückhaltung, das ist ja, darauf ist man ja dann stolz, oder? Wenn man eben nicht so ein Trottel ist.
Ja. Und man muss ja sagen, es gibt ein paar Fallenstücke von Komponisten. Haydn ganz bewusst in der 60. Symphonie hat im Finale so Generalpausen eingebaut, dass man denkt, jetzt ist aus. Und der Simon Rattle hat das unlängst einmal vor ein paar Jahren in Wien wunderbar ausgekostet. Und natürlich ist in das Finale zweimal hinein applaudiert worden. Und am Schluss haben sie sich vielleicht gar nicht traut und da war es aber wirklich aus. Dann gibt es in der 5. Tschaikowski, das passiert auch sehr gewitzigten Klassikfreunden der 5. Tschaikowski. Im Finale gibt es eine Stelle, das ist zwar nur die 5. Stufe, die Dominante, aber es ist ein sehr deutlicher H-Dur-Akkord. Und dann ist eine Generalpause und also bei den feinsten Gelegenheiten, der Karajan hat sich bei dem Applaus, der dann eingetreten ist, einmal umgedreht und gesagt, danke meine Damen und Herren, wir spielen jetzt noch den Schluss. Also kommt in den besten Familien vor. Also das sind so Fallen, die Komponisten dem Publikum manchmal stellen. Ich möchte aber abschließend eines noch sagen. Es gibt schon auch Möglichkeiten, wenn jetzt eine Arie toll gelungen ist und man weiß, da ist jetzt kein Schluss komponiert, sondern es geht sofort in die nächste Szene über. Die Weltmeister auf dem Sektor sind immer noch die Italiener. Und ich habe jetzt ein Beispiel vorbereitet, wo wir hören können, wie an der Mailänder Scala in den späten 50er Jahren Giuseppe Di Stefano den Calaf in der Turandot gesungen hat. Nessun Dorma, er hat es gesungen natürlich.
Nicht ausgelassen.
Und da gibt es keinen Schluss. Aber das Publikum der Mailänder Scala weiß natürlich ganz genau, wie man und wann man da applaudiert, dass der merkt, du warst toll, ohne die Musik wirklich zu stören und die Vorstellung kann weitergehen und wir müssen nicht unterbrechen. Weiter, aber alle wissen, sie haben es großartig gefunden.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt.
Danke auch unserem Live-Publikum hier im Blickle-Kino. Das erste Mal, dass wir das versucht haben. Und ich habe das Gefühl, es ist gut gelungen.
Das war also unsere erste vor Publikum aufgezeichnete Folge. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch 5 Sterne und abonnieren Sie uns in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, wenn Sie zum Beispiel auch gern bei einer Live-Aufzeichnung dabei wären oder Fragen, Anregungen oder Feedback an uns haben, dann schreiben Sie uns unter podcast@diepresse.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.